Der Marketing Transformation Podcast mit Erik Siegmann.
Herzlich willkommen zum Marketing Transformation Podcast mit einer Novelle. Wir sind im zweiten Teil mit dem Gespräch mit Pip Klöckner. Wir haben im ersten Teil darüber gesprochen, welche Dominanz im Grunde Google gerade im Lower Funnel Bereich hat, welche neuen Player kommen werden, und wir wollen jetzt weiter darüber sprechen, wie Advertiser sich darauf vorbereiten können, mit diesen neuen Playern umzugehen. Aber bevor wir das tun, wollen wir noch darüber sprechen, wer denn überhaupt die neuen Herausforderer der Google-Welt sind und in welchem Bereichen Google überhaupt noch angreifbar ist. Was heißt noch einmal? Angreifbar sein wird. Wir waren gerade stehen geblieben. Für alle, die jetzt überrascht sind, dass das hier der zweite Teil ist, guckt einfach nochmal in die vorige Folge, erster Teil. Das sind auf jeden Fall 45 Minuten, die sich in jedem Fall lohnen, egal ob ihr aus der Direct-to-Consumer-Welt kommt oder aus der FMCG, CPG, traditionellen Marketing-Welt. Pip, ich glaube, du musst dich jetzt nicht nochmal vorstellen, aber ich habe sehr geschätzt in dem ersten Teil unseres Gesprächs deine saubere Analyse über den Status quo des, sagen wir mal, des bislang immer noch prägenden Marketing-Systems Googles und seine Grenzen und seine Optimierungsmöglichkeiten aus Google-Perspektive. Und wir haben schon deutlich gemerkt, welches Dilemma eigentlich ein Advertiser eingeht bei den zukünftigen Optimierungsmöglichkeiten. Egal, ob das jetzt Ranking-Faktor, User Experience oder Bidding-Möglichkeiten im Paid sind. So, wir waren stehen geblieben beim Bewegtbild. Du hast gesagt, okay, eigentlich geht es darum, Bewegtbild ist im Grunde nichts anderes als Attention Marketing, da sind wir uns einig. Es geht darum, wo gehen eigentlich die Dollars hin, die früher ins analoge, lineare Fernsehen gegangen sind oder vielleicht im Display ins Print. Wer werden eigentlich die zukünftigen Gewinner davon sein? Der letzte Punkt war, ohne das jetzt nochmal alles wiedergeben zu können oder wollen, ist, Amazon kann im Grunde kein Interesse haben, dass überhaupt noch jemand Fernsehen guckt. Warum?
Genau, weil letztlich, also wie sieht das der Status quo heute sieht aus? Die typischen FMCGler bauen hauptsächlich über TV ihre Marken auf, unterstützen das eventuell mit Placement im Supermarkt und Brick-and-Mortar-Retail und sichern so eigentlich sowohl Attention als auch den Abverkauf.
Dann das ist das Flywheel der Vergangenheit, ne? Ja. Reichweite, Mediadruck auf der einen Welt, das waren so die alten Kennzahlen, und Distribution auf der transaktionalen Seite. Ja. Ne? Also wenn du im Fernsehen und bei der Metro gelistet warst, also bei der Metro-Gruppe damals, oder Edeka, Rewe, you name it, dann hast du im Grunde das perfekte Zusammenspiel aus Bedarfsweckung und Bedarfsdeckung gehabt.
Genau, zumindest das mein primitives Verständnis davon.
Ich glaube, das ist relativ unwidersprochen.
Ja, genau. Und wenn wir jetzt mal, um die Unterschiede ein bisschen klarer zu machen, so 5 bis 10 Jahre vorausdrehen, dann ist wahrscheinlich der Brick-and-Mortar-Retail deutlich kleiner geworden oder hat an Relevanz verloren tendenziell. Und das Bewegtbild- oder Attention-Ökonomie-Verhalten hat sich sehr stark geschiftet, einerseits von analogen, linearen Fernsehen zu Online-Sendungen oder zu Video-on-Demand im weitesten Sinne. Und gleichzeitig sind viele Modelle, die Online-Bewegtbild sind oder digitales Bewegtbild und die wahrscheinlich von den jüngeren Generationen fast zu 100% konsumiert werden, während der Analog-Anteil auf gegen Null geht, mehr früher, später, sind nicht mehr alle werbefinanziert. Da wird es Werbefinanzierte immer geben, wie in Facebook ganz klar, aber es wird wahrscheinlich auch ein Netflix geben oder ein Amazon Prime, oder eben diese Computerspiele, Zeitfresser, die sozusagen wo es gar keine Werbemöglichkeiten mehr geben wird, oder wo wir sie heute zumindest noch nicht sehen. Mhm. Und wenn ich jetzt eine Marke aufbauen will, dann bin ich eigentlich gezwungen, das Geld jetzt zu Google oder vor allen Dingen zu Amazon zu tragen, um überhaupt noch irgendwo für Absatz zu sorgen. Also wo sonst finde ich jetzt mein Placement oder wo ist der Ort, wo ich noch herausstellen kann, wo mein Produkt besser ist. Mhm. Und gleichzeitig ist Amazon, wenn man sich das Amazon-Umfeld, also die Webseite jetzt im Kopf hat, ist das nicht das Umfeld, wo Brands hervorstechen können. Also Amazon lehrt den Nutzer eigentlich, dass es um Preis, Produktqualität im Sinne von Bewertung gibt. Und in dem Kopf von Jeff Bezos haben Brands, sind, ich würde vermuten, fast eher ein Störfaktor. Ne? Weil das ist ein imaginärer Wert, den ich schaffe, indem ich Marken mit irgendwelchen Gesichtern auflade. Mhm. Wenn ich jetzt entweder nur Eigenmarken, Handelsmarken habe oder eben den Brands sehr enge Daumenschrauben anlegen, um am Preis da zu arbeiten, dann ist es schwer, diese ganze herkömmliche Attention-Marketing-Ökonomie überhaupt am Laufen zu halten.
Oder ist das nicht? Sehe ich das nicht. Ich verstehe da einen Punkt, dass eigentlich in Jeff Bezos Playbook Brands mittel- bis langfristig eigentlich keine Rolle spielen, außer seiner eigenen. Aber du bist ja ein Experte auch für Marktplätze. Brands können doch jetzt gerade noch eine große Rolle für Jeff Bezos spielen, weil Brands immer noch organische Nachfrage reinbringen. Organische Nachfrage, ein Gillette, unterstelle ich, wird im Amazon-Suchschlitz immer noch häufiger eingegeben als das Eigenmarkenprodukt von Amazon. Sind Brands und die Brands-Nachfrage im jetzigen Zeitpunkt nicht auch noch ein bisschen das Fuel, der Treibstoff, damit gerade diese Migration, die es ja immer noch zu verenden gibt, aus dem Offline-Retail ins Digital, also in sein Plattformgeschäft, insbesondere dort, wo es Margen gibt auf Produkte, dass diese Migration erstmal noch beschleunigt und weiterhin stattfinden kann. Und in dem Moment, wo die Marktanteile sich da etablieren, sich die Brands weiter am Auktionsprinzip beteiligen können. Das gab es ja im Handel ehrlich gesagt auch. Ne? Auch Brands mussten, wenn sie nicht gerade zu den Top 5 Tiers gehörten, mussten die sich ihre Regalplätze ja auch durch WKCs und ähnliches erkaufen. Das ist im Grunde schon was Gelerntes. Nur der Mechanismus, den die Plattformen an Tag legen, die sind natürlich dramatisch effizienter, weil sie halt ständig verauktionieren. Aber momentan kann doch Jeff Bezos von Brands nur profitieren.
Absolut. Also wenn wir jetzt isoliert auf heute oder die Vergangenheit gucken, dann haben die Brands und das Inventar natürlich einen gewissen Magneten auch dargestellt, der für Amazon, wenn man so will, die Kundenakquisitionskosten so ein bisschen in Schach gehalten hat. Mhm. Weil ich einfach jemanden, der schon sehr speziell nach seiner präferierten Brand sucht, natürlich relativ effizient bei Google dann wieder akquirieren kann. Mhm. Wenn man davon ausgeht, dass Amazon beim Kundenwachstum wahrscheinlich schon relativ begrenzt ist, und dass eigentlich mehr darum geht, sozusagen die Intensität des Geschäftes mit den bestehenden Kunden zu incentivieren und zu schauen, dass eigentlich vom Wallet Share sie mehr erobern bei den bestehenden Kunden, dann wird sich das vielleicht über die Zeit eben ein bisschen ändern. Und ich würde auch sagen, dass sich jetzt auch schon anzeichnet, dass Amazon jetzt Brands nicht mehr mit Samthandschuhen anfasst, fest oder hofiert. Also gewisse Kategorien, wo noch Brands fehlen, haben sie, glaube ich, ein höfliches Verhalten gegenüber die Amazon-Einkäufer nähern sich den Brands noch sehr respektvoll da teilweise. Ja. Andererseits hast du auch schon Kategorien, wo, wenn ich nach der Brand suche, da ein großer, breiter Streifen mit drei Eigenmarken von Amazon drüber ist. Und wo dann eigentlich so ein bisschen das gleiche Thema wie bei Google hast. Also monetarisiert da Amazon jetzt eigentlich oder erheben Amazon Media Solutions da nicht wieder diese Steuer auf die Brand, wenn jetzt jemand bei Amazon nach einem Herschel-Rucksack sucht. Mhm. Und die kosten dann 85 Euro oder so, die Original. Und daneben sehe ich eine exakte China-Kopie, die gleichen Merkmale oder ähnliche Merkmale hat, eventuell eine vergleichbare Qualität und bessere Bewertung hat, weniger Preis haben. Und das lernt der Nutzer eigentlich, alles, was der Nutzer dabei lernt, ist, das sind doch die gleichen. Und ich habe das Packaging nicht, ich habe das Placement nicht. Ja. Alles, was früher die Brand ausgemacht hat, existiert nicht. Bestenfalls lese ich die Brand noch dort. Und es schult den Nutzer, glaube ich, so ein bisschen, zumindest das tendenziell oder marginal, die Brand weniger wichtig wird.
Also ich glaube, das ist ein ganz zentraler Punkt. Insbesondere, wenn ich mich in die Situation einer Brand versetze, das zu überlegen, wie die Mechanismen aus Userverhalten und Geschäftskonzept also die wesentlichen Treiber von Amazon zu berücksichtigen. Also der erste Punkt ist doch mal, das Listing zu ermöglichen, um Frequenz zu bringen. Ne? Das kennen wir ja auch aus dem Handel. Ne? Also sagen, du musst halt, es gibt immer noch ein paar Warengruppen, die sind auf Amazon nicht so repräsentiert. Also da ist der Abstand zwischen Brick-and-Mortar-Retail und Amazon irgendwie noch, noch deutlich. Also insbesondere dort, wo relevante Margen erzielt werden können, hat Amazon natürlich ein vitales Interesse, diese Brands draufzukriegen. Ne? Oder wo andere Spezialisten sich ausbilden, wo Amazon eigentlich kein Interesse hat. Also im Fashion-Bereich. Ne?
Mhm, Luxus,
Beispiel, ja. Amazon kann eigentlich kein Interesse haben, dass Bräuninger im Luxus-Fashion-Bereich so einen Marktanteil hat, wie ein Bräuninger sehr wahrscheinlich hat. Oder auch eine Zalando oder eine About You. So ein Punkt. Das andere ist dann, in dem Moment, wo du dann gelistet bist, das Erste, was so immer wieder passiert, wo dann auch Marken dann sehr schnell sich selbst bedauern können, ist die Preisgestaltung. Ne? Das ist ja auch auch da wieder im LEH immer so ein Thema. Was ist eigentlich der richtige? Jetzt haben wir hier, dürfen keine Preise festgelegt werden, aber dennoch hat natürlich, insbesondere wenn es transparent ist, und Amazon ist ja super transparent, haben die CPGler, nehmen wir die mal als Beispiel, ein Riesenproblem, wenn massenhaft für jeden erkennbar der eigentliche Zeigepreis von Amazon irgendwie x, also substanziell günstiger ist als im LEH, im Flächeneinzelhandel. Jetzt können wir sagen, ist ja egal, weil diese, sagen wir mal, viele der Einzelhändler aufgrund ihrer Frequenzverluste da sich gar nicht mehr so richtig wehren können. Der nächste Schritt ist auch sehr wahrscheinlich, nachdem die Marge des CPGlers jetzt schon unten ist, dass dann zudem auch noch der Marktanteil strittig gemacht wird, weil Amazon es sehr geschickt versteht, Usern dann Alternativprodukte zu zeigen. Und nicht nur zu zeigen, sondern auch gleich noch mit einer relevanten Bewertung dagegen zu halten. So dass diese Bewertung auch praktisch, Bewertung mal Brand, mal Preis, mal Liefer, also mal Prozessqualität, Amazon da noch einen super magischen Mix hat, der CPG-Welt doch sehr, sehr schwer machen wird, Absatz und vor allen Dingen auch Margen aufrechterhalten zu können.
Und was, glaube ich, auch wichtig ist, die typische Beratermeinung dazu wäre dann bau deine nächste Brand doch direkt auf Amazon auf. Und ich glaube, das passiert halt nicht. Ne? Also das wird teilweise als Strategie verkauft, dass man die nächsten großen Brands werden auf Amazon aufgebaut, aber das sehe ich überhaupt nicht. Also da gibt es so ein paar Poster-Childs, irgendwie ein KW-Commerce, ein Anker, ein Caltech und so weiter, die immer wieder genannt werden, aber vielleicht auch, weil es eben nur die drei sind, die es halbwegs zuverlässig hinbekommen. Und wenn du jetzt auf die Straße gehst und die Leute fragst, selbst von den Leuten, die ein Anker-Produkt, eine Powerbank besitzen oder so von Anker, die nehmen das ja überhaupt nicht als Brand wahr und würden das auch nicht aktiv als Brand so nachfragen. Das heißt, ich glaube, das Potenzial auf Amazon eine Brand aufzubauen ist sehr, 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 sehr begrenzt letztlich.
Und vor allen Dingen das Potenzial sehr erstmal aufzubauen. Vor allen Dingen, wir dürfen ja auch nicht den Fehler machen, dass wir nur die Aufbauleistung betrachten, sondern wir müssen ja auch die Brand-Loyalty betrachten. Die Brand-Loyalties, die wir heute kennen, das sind ja alles Brands, die in der analogen Zeit gebaut wurden. Ich unterstelle, dass heute keiner, also wäre heute nicht möglich, sowas wie so eine zweitklassige Brand wie jetzt wahrscheinlich ein Knoppers oder so. Ja? Das kennst du wirklich nur, weil dir das mit Fernsehen reingeballert wurde und weil das halt in jedem Supermarkt zu finden würde. Aber sowas wie, also das weiß man ja auch, ne? So ein Knoppers, also tut mir jetzt leid für die Kollegen von Stork so, aber ich glaube, Knoppers hat jetzt kein Research and Development Budget von irgendwie, ich glaube, keine Ahnung. Also ich glaube, die Differenzierungsmöglichkeit ist so gering. Das heißt, die Innovationshöhe, so eine Brand, so ein Produkt mit der Marge wird es nie wieder geben. Deshalb, ich glaube, den Fehler, den wir nicht machen dürfen, ist, dass wir die Brand-Loyalties der Vergangenheit auf die Brand-Loyalty der Zukunft irgendwie projizieren. Weil, also, du hast ja das Beispiel Anker gebracht. Ein Anker wird nicht die gleiche Strecke machen, die ein Philips Consumer Electronics in den 70er, 80er, 90er irgendwie geprägt hat, oder?
Absolut. Also dass die Marge, die durch Werbung sozusagen verursacht ist,
genau.
Oder wo Werbung der ausschlaggebende Grund ist für die Marge. Mhm. Und man muss ja auch so unterscheiden, also der ursprüngliche Hintergrund einer Brand war ja irgendwie, dass es die Transaktionskosten gesenkt hat, weil die Research-Kosten gesunken sind. Ne? Also ich bin irgendwie in den USA in einen Saloon geritten und damit ich nicht alle Whiskys durchprobieren muss, was dann irgendwann einen sehr negativen Grenznutzen gehabt hätte, schreibt man eben auf ein Label rauf und dann weiß ich, der wird mir durchschnittlich gut schmecken zumindest. Mhm. Und sozusagen wie Brands heute funktionieren, ist eben eher, dass ein gewisser imaginärer Wert dadurch, durch das Aufladen mit Werbung darauf gepackt und das bedingt dann eine Extramarge. Das ist für den FMCGler natürlich super spannend, dass aus ein bisschen Zucker und Mais dann eben ein tolles Produkt wie Knoppers wird, gefühlt für den Consumer. Aber genau das wird nicht mehr funktionieren. Die Frage ist, wodurch ist das ersetzbar? Kann man das ersetzen? Wird es Produkte geben, die besonders stark in Produktqualität investieren können, dass dann wieder der herkömmliche Sinn an der Brand ein bisschen mehr entsteht, also dass das Produkt wirklich durch die Experience für Qualität steht. Weiß nicht.
Ich glaube, das werden wir gleich nochmal besprechen, wenn wir darüber sprechen, was kann eigentlich ein Advertiser tun, um sich aus diesem Dilemma zu befreien oder wenigstens teilweise zu befreien. Ich würde ganz gerne kurz nochmal so die Landkarte ein wenig vervollständigen, um zu gucken, weil was auch neben Amazon noch weiter passiert. Ich glaube, es ist nochmal ganz wichtig einzuordnen, dass diese Entwicklung, die wir jetzt gerade besprochen haben zwischen Amazon und Google, nicht die einzige ist, sondern dass wir zig solche plattentektonischen Verschiebungen haben. Im Grunde ist der praktisch wie ein Kamineffekt, wo sich immer mehr auf unterschiedliche Plattformen irgendwie zieht und die Plattformen sich natürlich auch untereinander Wettbewerb machen, aber die Börse, zudem ja auch nochmal die Innovations- und Markterschließungsfähigkeit dieser Plattform noch dramatisch größer macht. Ich glaube, die Big Tech, ich glaube, die üblichen Big Five, je nachdem, wie man Microsoft noch reinrechnet oder nicht, haben gerade irgendwie ein freies Kapital zur Verfügung in der Größenordnung von 500 Milliarden, habe ich jetzt gerade irgendwie neulich irgendwo gehört. Darauf entfällt allein schon auf Amazon, Facebook und Google irgendwie schon mal mindestens 2/3. Plus solche relativ kleineren Player wie Netflix zum Thema Zeitkonsum bei etablierten, kaufkräftigen Kunden, aber auch in der Jugend, wo solche Plattformen wie TikTok und jede Menge anderen oder Disney Plus als Beispiel auch noch hinzukommen. Also das heißt, dieser Effekt, der ist gekommen, um zu bleiben, und für die Advertiser-Welt wird das eine eher steigende Herausforderung. Lass uns aber trotzdem nochmal kurz durchgehen, wen wir dann noch alle so sehen und wen man vielleicht als vielleicht so in Manndeckung nehmen sollte, um das Playbook, was diese Plattformen spielen, irgendwie auch wirklich besser zu verstehen. Also spontan haben wir jetzt relativ wenig über Facebook gesprochen, das ja eigentlich so der erste Herausforderer nach Google war. Wir haben TikTok, die jetzt gerade, wo man nicht 100% bestätigte Informationen, aber die haben ja ihren Börsengang verschoben, aber da wissen wir jetzt, dass sie auf jeden Fall auch schon in der zweistelligen Milliarden-Umsatzdimension boxen. Das heißt, ne, wenn Amazon so dicker Daumen irgendwas zwischen 15 und bald 20 Milliarden US-Dollar Advertising-Umsatz machen werden, ist das ein Player aus der erste Player mit asiatischer Herkunft, der schon relevant Eyeballs in der westlichen Welt abgreift. Und das werden ja noch mehrere, das kann man glaube ich unterstellen, werden noch mehrere kommen. Wen wollen wir als nächstes vornehmen? Die New Kids on the Block wie TikTok oder den fast Legacy-Player Facebook? Oder schon so eine Prägung drin, Legacy-Player
Facebook. Ja, das kann man ja super verbinden. Ne? Also ich glaube, TikTok ist tatsächlich was Facebook am ehesten im Nacken sitzt. Ne? Also Mark Zuckerberg nachts TikTok ins Ohr flüstert, wacht er schreiend auf, glaube ich.
Und witzig, ne? Entschuldigung, wenn ich da einhacke, ne? Ja. Damals haben wir gesagt, Facebook und Instagram, irgendwann wurde Facebook, also hat Facebook natürlich fast aus der Portokasse Instagram kaufen können. Und jetzt Snap, haben wir damals so drauf geguckt, Snap ist es jetzt nicht geworden. Also es ist sehr unwahrscheinlich, dass Snap nochmal ein... Also, Snap ist weg, das hat Instagram kaputt gemacht. Also die wurden durch Instagram, sagen wir mal, ich glaube, da gab es eine Erosion.
Schach gehalten beim Wachstum.
Und jetzt kommt ein Player, der insbesondere auch aus einer ganz anderen Einflusssphäre kommt, weil TikTok ja eine Beijing-Herkunft hat. Ja. Aber warum schläft Mark Zuckerberg so schlecht wegen TikTok?
Ich glaube, weil ihm vollkommen klar, also durch das schnelle Wachstum seines eigenen Netzwerks ist ihm, glaube ich, relativ klar geworden, dass sein Konkurrent tendenziell immer schneller war. Wenn man sich die Wachstumsgeschwindigkeiten anschaut, so die erste Ableitung von einem Facebook sieht sehr schnell für unsere damalige Verhältnisse aus, weil es sehr stark überlineares Wachstum war. Ein Instagram ist dann nochmal deutlich schneller gewachsen, ein Snapchat nochmal schneller oder ein WhatsApp irgendwo dazwischen. Und TikTok von ByteDance ist jetzt, glaube ich, in weniger als 3 Jahren zu 1 Milliarde Nutzer. Und das ist dreimal so schnell, wie Facebook brauchte für seine erste 1 Milliarde Nutzer
gewachsen. Gibt es sowas wie ein Mursches Gesetz für
Plattformen? Wahrscheinlich. Die Frage ist, wie schnell, das liegt natürlich daran, dass die alle so ein bisschen aufeinander basieren. Ne? Also meine ersten 1 Million Nutzer finde ich wahrscheinlich immer auf der vorherigen Plattform irgendwie. Und dann kann sich das sehr schnell potenzieren. Aber ich glaube, dessen ist er sich aber vollkommen bewusst. Ne? Das definiert er auch immer wieder als ihr größtes Problem, dass irgendwie immer der Tag null ist und das nächste Facebook schon oder 10 neue Facebook schon um die Ecke stehen. Mhm. Und ihr Anspruch muss sein, entweder das immer selber zu bauen, also eigentlich sich ständig neu zu erfinden, was dann aber gar nicht passiert, sondern sie kaufen einfach das nächstgrößte oder bauen es nach, um es quasi im Wachstum so ein bisschen zu verkrüppeln. Also was bei Snapchat passiert ist, ist ja, dass sie sagen, wir stellen das Feature nach und dadurch ist jeder Facebook-Nutzer hat dieses Feature dann zur Verfügung und hat keinen Grund mehr, noch Snapchat-Nutzer zu werden. Mhm. Das sind die zwei Logiken, an denen sie eigentlich arbeiten. Mhm. Bei einem TikTok ist das ohne weiteres wahrscheinlich nicht möglich. Also technisch ist es sicherlich möglich, aber wo willst du neben Stories jetzt noch eine dritte Dimension irgendwo in Instagram reinpacken? Und ich glaube, die Generation hat sogar Instagram wahrscheinlich schon wieder verlassen und sucht auch nach was anderem, weil jetzt irgendwann die Eltern auch auf Instagram sind. Mhm. So was damals das Problem mit Facebook war. Ja, genau. Und das setzt sich halt immer wieder sofort. Mhm. Und das Spannende an TikTok ist, wie gesagt, die haben 1 Milliarde Nutzer. Du sagst aber schon zweistellige Milliardenumsätze. Und die sind ja aber noch sozusagen nach unseren Verhältnissen untermonetarisiert, wenn man das nennt. Also ich habe heute einen Tweet von Fabian Spielberger von MyDeals gesehen, wo der so ein bisschen vorrechnet, wie wenig monetarisiert TikTok ist im Vergleich zu einem Instagram, wo jede vierte Story eigentlich eine Werbung ist. Und bei TikTok hat das, glaube ich, irgendwie mit 2,5% oder so taxiert.
Aber ein typisches Indiz für sehr schnelles organisches Wachstum der Nutzerschaft auf dieser Plattform, weil das ist ja auch, war ja früher bei Google auch so, ne? Die haben irgendwie 5 Jahre sich Zeit gelassen, um ihr Produkt zu monetarisieren. Bei Facebook ging schon dramatisch schneller. Instagram hat auch ein bisschen geholpert. Twitter ist immer anderes Geschäftsmodell. Also viele tun sich unterschiedlich schwer mit der Monetarisierung, aber alle lassen sich mehr Zeit mit der Monetarisierung, wenn ihre Plattform dramatisch schnell wächst. Ne?
Ja, ich glaube, das ist so ein bisschen gelernt, ne? dass deine VCs oder deine Finanzierer dir eigentlich immer Zeit, weil jeder weiß, dass wenn du die Reichweite hast, dann wird das finanzierbar. Außer bei Twitter, wo es tatsächlich sehr, sehr, sehr schwer ist. Aber prinzipiell gesteht man den Gründern zu, sehr lange einfach sehr, sehr schnell zu wachsen und sich später Gedanken um Monetarisierung zu machen. Und ich glaube, das ist auch vollkommen fair, weil es bisher rein empirisch oft bewiesen wurde, dass es genauso ist.
Die großen Advertiser haben sich ja den neuen Plattformen sehr, sehr langsam genähert. Ne? Google war ewig lang nicht auf dem Radar, weil es ja im Grunde in Anführungsstrichen nur Search war. Und wenn du kein E-Commerce, kein Direct-to-Consumer-Geschäft gemacht hast, dann war das so ein bisschen egal. Selbst heute, glaube ich, der tatsächliche Marktanteil jetzt im TV, also im Bewegtbild, Budgettopf, da sind noch praktisch traditionelle Publisher, die eigentlich noch ein Sales-House mit einer Print-DNA oder einer TV-DNA, die wurden zumindest jetzt im europäischen Bereich noch meiner Wahrnehmung eher übergewichtet, gerade auch so ein Punkto der Messmöglichkeiten und der Kundengewinnungsmöglichkeit. Abgesehen von den Modewellen, die es halt immer wieder mal gibt, also organisches Influencer etc. Thema, sodass so große Marketingbudgets dann in diese innovativeren Plattformen gehen, eher langsam und eher von den innovativeren Advertisern, nicht zwangsläufig von den großen, sagen wir mal, vermeintlich etablierteren Advertisern. Meine Hypothese wäre jetzt, dass es bei TikTok noch länger dauert, weil es erstens durch das Alter der Zielgruppe noch ein bisschen weiter weg von der Monetarisierung weg ist, außer so Instant Gratification Sachen wie Gaming, also wo du sofort irgendwie eine Mark machen kannst, aber wenn wir jetzt die Wahl hätten, aus der Perspektive eines etablierten Advertisers, wem würden wir uns mehr widmen? Der immer noch schnell wachsenden, aber nicht ganz so innovativen Amazon-Welt. Also jetzt gerade im Sinne von Amazon Prime gibt es ja auch noch nicht so viel. Amazon Prime Video gibt es auch noch nicht so viel Monetarisierungsmöglichkeiten. Netflix macht gar nichts, also noch nichts, ist alles noch hypothetisch. Oder würden wir uns schon gleich den Playern, die in den nächsten 5 Jahren die große Monetarisierung mitbringen werden, widmen?
Ja, ganz kurz zu Amazon Prime und Netflix. Ich glaube, es ist relativ unattraktiv, da Werbung einzuspielen. Ne? Wenn man sich Spotify anschaut, da ist der Subscription-User 10-mal so viel wert wie ein werbefinanzierter User. Also ich glaube, den Schritt zurückzugehen, also für Amazon ist es, glaube ich, strategisch unschlau, weil sie genau das nicht wollen. Auch bei Netflix halte ich es nicht für schlau. Wo sollte man jetzt hingehen mit seinen Dollars? Ich glaube, bei Abverkauf ist es eben weiterhin Google und Amazon. Und wenn Amazon neue Angebote schafft, um eben doch auch dort ein bisschen mehr Attention zu machen, dann sollte man die wahrnehmen, glaube ich, weil es von der Größe her einfach relevant ist. Und eine gute Mischung, glaube ich, zwischen Attention und dann doch schon relativ tief im Funnel. Wo finde ich jetzt in Zukunft noch neue Attention? Das sind, glaube ich, also das ist schon ein Instagram und ein TikTok am ehesten. Das Problem ist natürlich, dass die Leute jetzt gerade im besten Fall ihre Inhouse-PPC-Abteilung für Google aufgebaut haben, eventuell jemanden für Paid Social gefunden haben. Und jetzt kommen immer wieder neue Challenger-Plattformen. Und es ist, glaube ich, einem mittelgroßen Unternehmen nicht zuzumuten, da sofort fähiges Personal für zu finden, die diesen Kanal optimal spielen. Und ich glaube, das wird vielleicht so ein bisschen zu so einem Revival von Agenturen führen, die verschiedenen Formate dieser Plattform und auch die Logik, in der die User denken, besser verstehen und schneller abbilden können. Weil, also, ja, wie gesagt, einem Unternehmen ist das, glaube ich, einfach nicht zuzumuten, da so schnell zu reagieren und die Dynamiken von diesen verschiedenen Plattformen schnell genug zu verstehen und sich selber und seine Creative, seine Marketing-Denke daran anzupassen. Da muss man, glaube ich, zu Experten zurückgehen dann.
Das ist ja auch ein typisches Phänomen, dass neue Mediagattungen gerade am Anfang eine neue Generation an spezialisierten Mediaagenturen mitbringt. Das hatten wir schon in der ersten Welle. Da gab es auf einmal die Gattung der Performance-Marketing-Agenturen. Da gab es irgendwie sowas in der zweiten, in der dritten Generation, also die normalen Paid Social Media oder weitere Spezialisierung auf Kanal. Und das könnte ja so eine vierte Welle sein, weil auch gerade die Content Creation natürlich viel enger mit dem Targeting einhergeht. Du hast schon oft gesagt, dass ein wesentliches Erfolgskriterium auch immer die Verbesserung des Produktes, der User Experience oder des Leistungsversprechens eines Advertisers sein wird. Ist das eine Initiative, die ich, wenn ich Advertiser bin, in jedem Fall verfolgen sollte? Wenn ich sage, okay, ich kann mich den Plattformen, den Spezialisierungen, gerade dem kann ich mich bis zum gewissen Grad selbst widmen, ich kann mich von Spezialisten unterstützen lassen, aber am Ende, wenn alle ähnliche Rahmen, Grundvoraussetzungen haben, um sich mit diesen Plattformen auseinanderzusetzen, was wird dann im Grunde, wenn man mal ganz über den Tellerrand hinausredet, was wird dann im Grunde dann kriegsentscheidend sein, um weiterhin auch noch in dieser Schlacht, wo ich eine hohe Abhängigkeit von nicht regulierten, de facto eine Oligopolstruktur habe, wie kann ich mich da weiter befreien?
Ja, eigentlich relativ logisch. Wenn alle sozusagen im Marketing optimal agieren würden, dann bleibt eigentlich nur das bessere Verständnis für Daten, was einen absetzen kann davon. Also, dass ich irgendwie Attributionen besser verstehe oder dass ich meine Customer Lifetime oder meine Kohorten besser verstehe. Das kann ein Weg sein. Oder eben, dass ich das Kernprodukt, also dass ich mich über das Kernprodukt differenziere, was ich vorhin so ein bisschen meinte, zu den klassischen Brands zurückzugehen, wo mit meinem Label eben Qualität verbunden ist, die tatsächlich auch im Produkt existiert. Da muss man jetzt so ein bisschen differenzieren. Für einen FMCGler ist das Produkt eben dann tatsächlich das physische Produkt vielleicht. Für einen Marktplatz oder ein E-Commerce-Business ist das Produkt auch zum größten Teil eben die Webseite oder der Funnel. Und da kann ich natürlich große Effizienzgewinne generieren, die mir dann im Marketing letztlich helfen. Also wenn meine Website einfach viel mobilfähiger ist oder eine deutlich bessere Conversion hat oder eine deutlich bessere Cross-Selling-Funktionalität, dann gibt mir das die Freiheit, im Marketing dann einfach kompetitiver, selbst wenn ich sozusagen vom Personal her und von den Logiken an die gleichen Restriktionen gebunden bin, wenn das Produkt dahinter besser konvertiert und dadurch sozusagen die Gesamtmarge der Transaktion oder der Deckungsbeitrag der Transaktion, die Transaktion mehr Deckungsbeitrag abwirft, dann kann ich das wiederum nutzen, um dann in den Auktionssystem höhere Gebote abzugeben und kann dadurch dann meinen Marktanteil ausweiten. Und ich glaube, gerade im SEO oder im Search sehen wir das schon seit ein paar Jahren, dass die besten Player sich sehr, sehr stark auf die User Experience auch fokussieren, weil sie sehen, dass das einer der wenigen wirklich kompetitiven Vorteile ist, die man erringen kann. Auch wenn der andere eventuell mit mehr Geld wirft, ist das was, worüber man sich nochmal differenzieren kann. Genau.
Finde ich super, super, super prägnant. Also der erste Punkt, ne, messen, bewerten, steuern auf der einen Seite als Grundlage ein Produkterlebnis, eine User Experience, die es dramatisch besser macht. Jetzt gibt es eben Stimmen im Markt, also gerade bei sagen wir mal, traditionelleren Advertisern, die schreien sehr laut nach zwei Themen. Zum einen nach besserer Transparenz in Richtung der Walled Gardens, was ja, könnte man schon unterstellen, ne, für den Bereich der Steuerung eine Hilfe sein könnte. Aber es werden auch immer mehr Stimmen laut nach Deregulierung. Was meinst du? Was wird eher passieren oder glaubst du an beides nicht?
Also bei Transparenz sprichst du auf Attribution im weitesten Sinne an, ja. Würde ich
KPIs, ja genau. Also alle KPIs, die nicht in der Hand des Advertisers liegen, also nicht die First-Party-Data, sondern das, was mir das, also da sind auch sehr viel Analogien zu der alten TV-Welt da, ne? Ja. Viewability, Reach, echte Reach, Video, also Audio an oder aus, echte Verprobung der Targeting-Qualität, ohne dass man wirklich eigenen Kontakt hatte, sondern ohne. Du als Advertiser musst mir schon als Publisher glauben, dass die Targets, die ich dir geliefert habe, auch genau die Targets waren, die du eingekauft hast.
Ja, ich glaube, bei der Attribution muss man immer ein bisschen pragmatisch vorgehen. Und da gibt es natürlich so einen Idealzustand, dass ich irgendwie meine Unique User IDs habe, mein eigenes Data Warehouse und kann das wie so ein Zalando sehr, sehr, sehr spezifisch runterbrechen und komme dann auch näher an die Wahrheit oder wie Florian Heinemann sagt, ich liege weniger falsch, das muss ja das Ziel sein. Ne? Niemand kann perfekt Attributionen verstehen, es geht darum, den statistischen Fehler irgendwie zu eliminieren oder den reporteten Fehler. Und ich glaube, da muss man auch für jede Unternehmensphase eine andere Lösung finden. Ich glaube, für ein kleines Startup ist es vielleicht total okay, sich auf ein sehr einfaches Modell festzulegen oder den Google-Zahlen zu glauben oder was auch immer der wichtigste Kanal ist. Ne? Wenn Facebook mein Wachstumskanal ist, dann spricht ja nichts. Und wenn ich einfach, ich habe gar kein Direct-Marketing und ich habe gar keinen großen Search-Traffic, weil mein Modell komplett neu ist, dann ist es ja total fair anzunehmen, dass ich dem Facebook-Advertising auch folge, weil das einfach der größte Kanal ist.
Ich könnte schon eigene Engagement-Kennzahlen irgendwie dazu, ne? Ich könnte einen weiteren Second Screen, wie auch immer, irgendwie nutzen auf meinen Entitäten, um so eine gewisse Art von Engagement und Qualität irgendwie zu korrelieren.
Und so ein bisschen Sensitivität versuchen zu erkennen, genau. Wenn ich dann in so einer Wachstumsphase bin, wo ich dann schon mehrere Kanäle identifiziert habe oder mehrere gleichzeitig spiele, dann geht es auch am Anfang, glaube ich, eher darum, meinen Fehler besser zu verstehen. Also, dass ich mal verschiedene Attributionsmodelle gegeneinander laufen lasse bei einem sehr einfachen Modellvergleich und dann sehe, zumindest erkenne, dass Direct eben überbewertet ist, wenn ich gar keine TV-Werbung mache. Oder dass ich sehe, dass ich Display nicht laufen lassen kann, wenn ich es eben nach einem Last-Click-Modell bewerte. Mhm. Und dass ich das so ein bisschen einfach, dass ich vielleicht weiter auf die normale Attributions vertraue, aber dass ich meinen eigenen Fehler verstehe und dann einfach einen Bonus oder Malus auf einzelne Kanäle lege. Also dazu braucht man auch noch
weniger falsch, genau.
Ist weniger falsch und ist auch pragmatisch. Dafür brauche ich nicht 14 Data Scientists einstellen und keine riesen Data Warehouse Solutions. Und irgendwann muss man dann wenn man eine relevante Größe und ein relevantes Ad-Spend erreicht hat, das irgendwie achtstellig ist im Jahr, ich glaube, dann macht es eben Sinn, das auch deutlich besser zu verstehen. Ich glaube, davor sind teilweise die Kosten der Analyse eventuell auch höher als die Kosten einer guten Heuristik,
wenn
die
auf Erfahrung basiert. Overengineerte Analytics und unterentwickelte Steuerungsmöglichkeiten. Ganz kurz noch ein Wort zur Deregulierung. Glauben wir daran? Werden wir das noch erleben?
Das, was konkret
Deregulierung? Also zum Beispiel, die sagen ja viele, sagen wir mal, im Retail-Bereich für Amazon, bei Facebook die Verbindung zwischen Facebook, Instagram und WhatsApp. Das sind ja gar nicht so Stimmen, die so sehr aus Europa kommen.
Unbundling meistens.
Unbundling, also genau, guter Punkt. Deregulieren hat ja viele Facetten, ne? Also von der Meinungsfreiheit, die so ein Thema, was wir jetzt gerade seit vorgestern.
In dem Fall wäre es Regulierung. Also Regulierung. Das Entflechten der Firmen.
Das Entflechten der Firmen mit der Hoffnung, das ist vielleicht aus der Advertiser-Perspektive wesentlich mit der Hoffnung auf einen besseren Wettbewerb auf der Publishing-Seite, wenn wir es mal mit alten Begriffen vergleichen.
Ja, ich kann eigentlich nicht erkennen, wo das nachteilhaft wäre zumindest. Also würde in Google und in YouTube losgelöst voneinander deutlich schlechter funktionieren? Glaube ich nicht. Ich glaube, es wäre auch nicht für die Shareholder die schlechtere Lösung. YouTube wächst. Also
für Shareholder, ich hätte eine These, dass je besser das für die Google, Facebook, Amazon Shareholder ist, desto schlechter ist es eigentlich für die Advertiser. Ich denke, es ist gar nicht so sehr in Mediagattungen. Zum Beispiel, es gibt ja andere Sachen, wie zum Beispiel der Chrome-Browser, die Sandbox-Diskussion, die Attributionsmöglichkeit, dass im Grunde nur zwei Player auf der westlichen Welt in der Lage sind, echtes Cross-Device-Tracking möglich zu machen, weil es nur zwei Player gibt,
die in der Lage sind.
Genau. Ja. So, weil es gibt keine besseren transaktionalen Login-Allianzen, die sowas abbilden können. So, ich habe das Gefühl, die Politik hat in der Vergangenheit eher alles getan aus Versehen, um die Stärkung der Plattform größer zu machen. Also gerade beim Consent, im Consent-Bereich finde ich, ist das ein absoluter Schuss ins Knie, Absolut. So, ne? Weil jetzt kriegen wir den Cookie mehr oder weniger weggenommen und müssen auf die Attribution der Plattform irgendwie
vertrauen. Da muss man den Plattformen aber auch zugestehen, dass sie da strategisch einfach sehr, sehr gut gearbeitet haben.
Ja, Glückwunsch!
In meinem Artikel von diesem Monopoly-Artikel, den ich damals mal geschrieben habe, so die Integration an das Rückgrat des Internets genannt. Also dass Google halt vom Browser zum Betriebssystem bis zum ISP idealerweise sich selbst integriert, weil sie genau verstehen, dass das alles theoretische Hürden sind, die irgendwann gegen sie sprechen oder sozusagen gegen sie angewendet werden können. Und wenn Google den sozusagen durch die Etablierung des Chrome-Browsers haben sich eben genau die Macht gesichert, sowas zu tun. Und wird dann sozusagen fälschlicherweise aus fälschlicher Regulierungssehnsucht dann noch unterstützt und in seine Marktmacht gestecht
tatsächlich. Genau. Aber ich finde das spektakulär, weil gerade dieses Beispiel des Browsers, das letzte Mal, dass wir so eine Regulierungsfrage hatten, das war ja im Grunde der Microsoft-Case, dass wir im Grunde die Windows und den Internet Explorer, die Älteren unter uns erinnern sich noch. Das war eigentlich der letzte große Case, wo jemand wirklich gezwungen wurde, etwas zu disconnecten, wo wir jetzt eigentlich in die dramatisch andere Richtung gelaufen sind. Aber nur aus, ich würde mit dir gerne auch nochmal so eine makropolitische Diskussion führen. Da könnte man im Grunde das Thema nochmal die Kapitalmärkte plus auch ethische Aspekte da reinbringen. Aber aus einer Advertiser-Perspektive, ist das fair oder würdest du darauf vertrauen, dass diese Plattformabhängigkeit durch irgendwelche Dinge, die durch den Gesetzgeber, egal ob das Wettbewerbsbehörden sind oder sonst was, dass sich dadurch für dich als Advertiser irgendetwas verändert im Sinne einer Verbesserung?
Ich würde nicht darauf wetten, leider. Also ich glaube, das Unbundling, also das zerschlagene Unternehmen, hätte gewisse Vorteile, weil die als einzelne Teile, glaube ich, besser agieren könnten und auch wieder ein bisschen interne Konkurrenz schaffen tatsächlich. Das Regulierung ist einfach so unheimlich schwer, digitale Unternehmen zu regulieren.
Weil auch noch rechtzeitig.
Die Geschwindigkeit passt überhaupt nicht. Das sieht man ja an dem Amazon-Google-Ding, dass sozusagen in der Zeit hat sich die Sachlage komplett geändert und da kann keine Politik, keine Gerichtsbarkeit hinterherkommen. Ich sehe eigentlich nicht, wie das effektiv möglich ist, obwohl es wünschenswert wäre an vielen Stellen, weil den Missbrauch gibt es, aber die Mittel, das zu regulieren, sind einfach unheimlich begrenzt.
Ich finde ganz wichtig, dass man diesen Traum dann, also den kann man von mir aus Traum, aber man sollte seine Handlung nicht darauf abstellen. Ja. Super. Philipp, wir sind auch mit diesem zweiten Teil am Ende. Es hat mir großartigen Spaß gemacht. Das schreit nach einer Fortsetzung, weil ja auch so wahnsinnig viel passiert. Wir aus meiner Sicht bei ganz vielen Themen wirklich gut absteigen, in die Details auch absteigen können. Manche Themen haben wir angerissen. Für viele ist es ja auch noch sehr, 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 sehr früh. Mir hat es großartigen Spaß gemacht. Ich bin sicher, es wird da auch ein sehr, sehr gutes Feedback geben. Und ich freue mich schon aufs nächste Mal.
Mir hat es auch Spaß gemacht. Vielen Dank.
Danke dir.